Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. Zu Gast in der heutigen Folge ist Ali Doğan. Er ist ein deutscher Politiker und seit dem 29. Januar 2023 Landrat des Kreises Minden-Lübbecke.
Herzlich willkommen, Ali Doğan.
Ja, guten Tag.
Hallo, Herr Doğan.
Herr Doğan, Demokratie wird oft in Berlin diskutiert. Sie erleben sie jeden Tag vor Ort. Wie steht es aus Ihrer Sicht um unsere Demokratie aktuell?
Ja, ich würde sagen, wir stehen vor einer Weggabelung. Es kann alles sich zum gesünderen, besseren wenden. Es kann aber auch noch negativer werden, weil tatsächlich in der heutigen Zeit ganz viele Leute die Kettensäge an die Demokratie angelegt haben und massiv daran arbeiten, dass diese geschwächt wird und vielleicht auch komplett abgeschafft wird. Und deshalb tut es gut daran, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass die richtige Richtung bei der Weggabelung eingegangen wird.
Wohin tendieren Sie denn? Eher zu besser oder eher zu schlechter?
Da tatsächlich habe ich in der letzten Woche von Professor Dr. Maren Urner, einer Neurowissenschaftlerin, noch einen Vortrag gehört, die sagt, dass die Angst, die versprüht wird von, ich sag mal, demokratiefeindlichen Tendenzen, nur durch Hoffnung überwunden werden kann. Und deshalb habe ich es mir jetzt zu eigen gemacht, eher Hoffnung zu versprühen. Ich glaube, wir sind die Mehrheit, die die Demokratie für richtig erachten. Und diese Mehrheit muss auch ein Stück weit positiver in die Zukunft sehen und für die Demokratie kämpfen. Weil wenn wir schon aufgegeben haben, dann brauchen wir auch nicht mehr andere zu überzeugen.
Machen das noch zu wenig Politikerinnen und Politiker, Hoffnung zu verbreiten?
Ich glaube tatsächlich, das macht zu wenig. Ich glaube, es machen auf verschiedenen Ebenen Politiker richtig gute Arbeit, aber zu viele sind in so einer depressiven Phase, wo sie eher das Glas als halb leer betrachten, als das viele Vorzeigbare, was wir auch tagtäglich produzieren. Das fängt ja im Kleinen an. Ich rede gar nicht von Berlin, Düsseldorf, Brüssel, sondern gerade vor Ort, was vorzeigbar jeden Tag zum großen Teil ehrenamtlich gemacht wird, dass wir das viel mehr in den Vordergrund rücken und dass wir das, was wir schaffen, uns auch nicht kaputt reden lassen. Und ich glaube, wenn wir diese Hoffnung auch haben und die Gewissheit, dass wir die Guten sind, und ich meine gar nicht Parteipolitik, sondern diejenigen, die sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen, dass die Guten sind, dann können wir, glaube ich, auch eine große Mehrheit der Bevölkerung überzeugen. Und vor allen Dingen gilt ja immer, keiner folgt jemandem, der selbst depressiv unterwegs ist. Die Menschen wollen Hoffnungsträger haben und keine depressiven Menschen.
Meine Frage, Herr Doğan, wir erleben ja die Gegner der Demokratie, wenn ich sie so nennen darf, eigentlich als sehr laut, sehr dominant, sehr aggressiv. Und die Seite von den, die Sie beschreiben als die Guten, die Befürworter, eher als ruhig und eher angepasst. Erleben Sie das auch so oder ist das meine Wahrnehmung?
Ich würde diese Wahrnehmung teilen. Ich glaube, wir sind noch zu sehr verhaftet in mit staatsmännisch, staatstragender, ruhiger, sachlicher Argumentation einem wirklich populistischen Haufen entgegenzutreten. Ich meine, man darf sich nicht auf ein Niveau der Niveaulosigkeit begeben, weil da schlagen einem diejenigen, die da jahrelange Erfahrung haben, wie es so schön heißt in einem Zitat. Aber wir dürfen auch nicht zusehen und quasi die Zuträger der Aushöhlung der Demokratie sein, indem wir nichts sagen. Das heißt, wir müssen schon stark, wir müssen auch laut und wir müssen vor allen Dingen auch sehbar auf allen Kanälen, dazu gehört vor allen Dingen auch Social Media, auch erkennbar etwas dagegen setzen und auch ein bisschen mehr dieses Positive in den Vordergrund rücken. Ich glaube, da sind wir zu ruhig, also da sind wir zu nüchtern, da sind wir teilweise vielleicht auch zu kompliziert. Wir denken in sehr, sehr ganz großen Weltbildern, komplizierten Floskeln. Wir benutzen das Wort simplifizieren, obwohl wir vereinfachen sagen könnten und so weiter. Damit erreichen wir ganz viele Menschen nicht mehr und ganz viele in dieser diversen, pluralen Gesellschaft, die unsere komplizierte Sprache auch nicht mehr sprechen, erreichen wir erst recht nicht.
Was mich interessieren würde, Sie sind ja Landrat, wie Sie Ihren täglichen Alltag erleben mit sowohl mit AfD als auch mit den Anhängern der AfD und wie sie ganz konkret im Alltag damit umgehen.
Ja, also tatsächlich denke ich, dass die Rolle eines Landrates sein muss, dass er zunächst erstmal sehr neutral eine Verwaltung leiten muss. Das tue ich auch, aber ich bin eben nicht nur Verwaltungschef, sondern ich bin gleichzeitig auch ein politischer Beamter und damit habe ich auch eine politische Meinung haben zu können. Und in diesem Zusammenhang mache ich relativ deutlich, was ich von antidemokratischen Tendenzen halte, von jedwedem Extremismus, sage ich immer, sei es von Islamisten bis hin zu Nationalisten, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund oder eben auch von der AfD. Und da habe ich eine klare Position. Für mich ist das eine die Demokratie aushöhlende Struktur. Natürlich behandle ich die AfD im Rahmen der Verwaltungsarbeit oder der Kreistagsarbeit neutral und gebe ihnen die Rechte und die Eingriffsmöglichkeiten, die auch jede andere Fraktion hat. Aber in meiner parteipolitischen Aktivität oder als politischer Beamter mache ich auf allen Ebenen in jeder Form auch deutlich, auch vor allen Dingen bei jungen Menschen, dass sie diesen Rattenfängern auch nicht hinterherlaufen dürfen. Und da finde ich leider, dass auch zu viele Beamte sich vermeintlich hinter ihrem Neutralitätsgebot verstecken auf politischen Beamtenebenen, vor allen Dingen auch gewählte Hauptverwaltungsbeamte. Ich bin nicht nur gewählt worden, weil dann könnte man auch hier eine KI hinsetzen, damit ich einfach eine Verwaltung am Laufen halte, sondern ich bin auch gewählt worden, um eine Haltung zu haben für unsere Demokratie.
Trauen sich denn viele Politikerinnen und Politiker nicht, ihre Haltung zu zeigen, weil sie dadurch sich vielleicht auch irgendwas am Rand vergrätzen, dass man sagt, ach, ich halte mich eher so ein bisschen allgemein. Wie sehen Sie das?
Ganz, ganz deutlich. Also beispielhaft, als in Potsdam diese Sitzung war von AfD und ihnen nahestehenden Gruppierungen, danach gab es ja die Riesendemos deutschlandweit. Ich habe hier auf einer Demo vor 5000 Menschen in Minden eine Rede gehalten, wo ich gesagt habe, auch diese Stadt hat die AfD satt zum Beispiel und so weiter. Habe viel Applaus bekommen, viel Zustimmung. Aber natürlich habe ich eine Anzeige auch von der AfD bei der Bezirksregierung bekommen, bei unserer Kommunalaufsicht, ob ich mich denn parteipolitisch neutral verhalten hätte.
Okay.
Und natürlich war das völlig im Rahmen dessen, was ich auch sagen darf, weil ich eben auch politischer Beamter bin. Aber ehrlicherweise habe ich ganz wenig Amtskollegen gehabt als Hauptverwaltungsbeamte, die auch Reden auf solchen Veranstaltungen gehalten haben. Es haben zwar Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Parteifunktionäre, aber eben nicht gewählte Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte, davon immer wenig, die solche Reden gehalten, immer mit dem Hinweis, nee, da kann ich aber nicht gegen eine Partei offensiv irgendwas sagen. Und wenn sie Reden gehalten haben, waren das immer nur Reden für die Demokratie allgemein, wo ich denke, ich habe einen Eid geschworen und wenn so eine Struktur diesen Eid unterminiert, dann muss ich das auch benennen können. Und das hat natürlich Konsequenzen. Also ich bekomme Drohungen, ich bekomme bei meinen Postings im Social Media natürlich die ganzen Trollangriffe. Damit muss man sich beschäftigen, das kostet Zeit und es ist immer schöner, einfach mal diese Fußballaufstellungsfotos zu haben. Dann bin ich heute bei der Feuerwehr, morgen bin ich beim Deutschen Roten Kreuz, übermorgen beim Schützenverein. Alles unverfänglich, wo keiner kritisieren kann. Und wenn ich dann Haltung zeigende Postings habe, natürlich vergrätze ich dann 10, 20% meiner Leserschaft, natürlich Menschen, die dadurch Antipathien entwickeln gegen mich. Aber ich finde nochmals, wir müssen auch Haltung zeigen, weil sonst könnte man auch eine KI, eine Hauptverwaltungsbeamtenfunktion übernehmen lassen. Und wir sind gewählt, um diese Demokratie auch zu beschützen.
Toll. Haben Sie auch Angst? Eine ganz persönliche Frage. Also Sie sind ja, wenn Sie Haltung zeigen in diesem Land, das eine ist, dass Sie auf Social Media Angriffen ausgesetzt sind. Sie haben ja auch Migrationshintergrund. Aber wie ist das wenn Sie so eine Rede halten vor Menschen, wo Sie auch physisch angegriffen werden könnten?
Ja, also tatsächlich bin ich ja auch in Nordrhein-Westfalen sind ja die Landräte auch Leiter der Kreispolizeibehörden. Und ich bekomme natürlich ein paar mehr Informationen und es ist jetzt nicht so, dass ich völlig ohne Bedrohungsszenario lebe, sondern mir wird schon bedeutet von verschiedenen Kanälen, auch vom Staatsschutz, dass mein Name durchaus zirkuliert in extremistischen Kreisen und durchaus auch in Chatverläufen auftaucht, wo es auch um Aggressionspotenzial gegen meine Person gibt, sodass das sogar darin gemündet ist, zeitweise, dass unser Haus besonders patrouilliert, kontrolliert worden ist in Objektschutzmaßnahmen und so weiter und so fort. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe überhaupt gar keine Angst um meine eigene Person, weil ich finde, dass das hilfe auch gar nicht, also Angst zu haben, sondern dann würde man sich kleiner machen, als man ist. Ich kann das aber nicht für meine Frau so sagen, weil die hat schon einen anderen Blick und wir haben zwei kleine Kinder, ehrlicherweise. Und das ist dann auch schon, das macht mit einem was, wenn man um Frau und Kinder nachdenkt und nicht um die eigene Person. Das ist schon ein Unterschied. Das wird bei mir persönlich nicht dazu führen, dass ich meine Art und Weise des Arbeitens, der Aussagen, der Handlung verändere. Aber ich kann mir schon oder ich verstehe schon sehr viele Politikerinnen und Politiker, die genau vor diesem Hintergrund entweder ihr Amt nicht mehr ausführen oder eben nicht erneut kandidieren, weil sie diesem Druck nicht standhalten können.
Wie
Warum?
machen Sie das? Entschuldigung.
Genau, wäre meine Frage. Nein, das passt. Ich hätte auch gefragt, warum Sie es dann machen, beziehungsweise wie Sie das dann machen.
Ja, also ich weiß nicht, ob das, wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem Migrationshintergrund, aber ich komme aus einer Familie, die einer Minderheit aus der Türkei angehört, alevitisch-kurdisch, und die seit Jahrhunderten schon Repressalien ausgesetzt ist von Islamisten, von Nationalisten, Vernichtungsszenarien, also im Prinzip auch Genozide erlebt hat in der Historie. Und ich glaube, wenn man vor so einem, aus so einem unterdrückten Personen- und Gesellschaftskreis kommt, dann hat man per se immer diese Drucksituation gehabt und ist dann, konnte damit umgehen. So, ich sag mal, mein Opa war quasi der kurdische Revoluzzer auf den Bergen der Türkei, der sich gegen das System in der Türkei aufgelehnt hat, was immer Repressalien verübt hat. Und ich glaube, das ist so eine Haltungsfrage, dass man sagt, nee, man muss sich gegen diese Ungerechtigkeit dann auch wehren. Trotz dessen erklärt das dem nicht ganz. Also vielleicht hat das auch was mit Beklopptheit zu tun, dass man sagt, also so ganz sachlich, nüchtern, der Kopf sagt, du musst jetzt eigentlich die Klappe halten und dazu nichts sagen, aber der Bauch, das Herz sagt, das kannst du nicht tun. Dafür bekommst du auch dein Geld, dein Sold, dass du gerade deinen Eid geleistet hast. Und das überwiegt bei mir noch, muss ich sagen, und ich hoffe auch noch lange. Aber nochmal, ich verstehe, wenn ich immer in meinem Umfeld mehr Leute höre, die sagen, den ganzen Stress möchte ich mir nicht anhören, dann mache ich lieber 0815, Dienst nach Vorschrift und halt die Klappe.
Nur so
Ja.
werden natürlich, so erstarken Systeme oder was heißt erstarken, sie blühen zuerst auf, um dann zu erstarken. Das ist die Folge davon. Je mehr Menschen sich dagegen wehren würden, das habe ich vorhin damit gemeint, dass viele Menschen, die eigentlich Befürworter der Demokratie sind, einfach nichts sagen aus Angst heraus.
Genau. Ja, aber dafür braucht es dann eben wieder Führungsvorbilder oder Vorbilder insgesamt. Und ich versuche das in meiner Verwaltung auch. Wir haben hier mit all unseren Beteiligung knapp 9000 Beschäftigte, also keine kleine Einheit, sondern eine Rieseneinheit. Und wir leben Diversität, Pluralität, Demokratie, Vielfalt, all das hier leben wir und wir achten aufeinander, dass das auch weiter gelebt wird und dass das auch bei den Menschen und bei den neuen Auszubildenden ankommt und alles drum und dran. Und ich glaube, das muss multipliziert werden. Da muss jemand vorangehen und immer dann, wenn es Grenzüberschreitungen gibt, muss es dann auch Konsequenzen geben und die Mehrheit muss sich dagegen auflehnen. Das kann, aber ich glaube, wenn eine Führungspersönlichkeit, also die Hausspitze bei uns beispielsweise, das nicht massiv unterstützen würde, würde das erodieren mit der Zeit.
Okay. Wann haben Sie das letzte Mal an der Demokratie gezweifelt?
Oh. Also richtig gezweifelt würde ich nicht sagen. Ich habe so Schockmomente gehabt und ich habe derzeit auch immer wieder so Schockmomente, wenn ich Umfragen sehe, wo ich mir vorstelle, dass eine AfD, die wirklich mit Unwahrheiten, mit völligen illusorischen Aussagen trotzdem in gewissen Umfragen so hoch abschneidet, dann denke ich immer, was braucht es eigentlich noch an Überzeugungsarbeit, dass die Menschen das erreicht, was da passiert. Ich glaube, so richtig schockiert werde ich wahrscheinlich sein und so ehrlich will ich sein. Ich glaube nicht daran, dass wir die AfD an Regierungen auch langfristig raushalten können.
Mhm.
Das wäre eine Hoffnung und daran arbeite ich auch selbst persönlich mit Überzeugung dran, aber es wird wahrscheinlich uns nicht gelingen. Und das wird dann so ein Schockmoment sein, aber ich weiß und so eine Angst habe ich nicht, um ehrlich zu sein. Das ist auch Hoffnung. Wir werden nicht das Szenario erleben, wovor einige warnen, dass sie sagen, ja, das haben wir schon einmal gesagt, dass sie sich selbst entzaubern und das hat nicht funktioniert, weil sie so viel kaputt gemacht haben. Wir leben aber in einer informatorisch ganz anders aufgestellten Welt, eben mit Podcasts, mit Social Media, mit ganz viel schnellerem Informationsfluss. Und das hat Herr Merz auch selbst gerade erlebt als Bundeskanzler, wie schnell das gehen kann, von Top zu Flop. Und das werden auch andere erleben. Das erlebt auch Donald Trump derzeit in den USA. Und das ist meine Hoffnung wiederum, dass egal wer da ist, die Schnelllebigkeit an Informationen sehr schnell dazu führen wird, dass die Probleme, die nicht aus der Welt geschaffen werden, auch diese Strukturen zur Erosion bringen werden.
Interessanter Ansatz.
Jetzt überlege ich nur gerade, wenn man den Ansatz verfolgt, dann heißt es jetzt aus meinem Verständnis, wir müssen ein bisschen abwarten und dann erledigt sich das AfD-Problem dann ja doch von selbst. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, es greift das ein, was Sie gesagt haben, was ja auch recht realistisch ist, vielleicht bei den nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland und es fängt dort an mit einer Landesregierung. Wie sollte man mit der AfD umgehen? Ignorieren? Konfrontation, Zusammenarbeit, weil ich habe gerade das Gefühl, wenn ich sehe, keiner weiß, wie man mit ihnen spricht. Greift man sie an, lädt man sie nicht ein, ignoriert man sie anderweitig oder sonst irgendwie, ist es gerade alles, was gemacht wird, irgendwie falsch und nützt der Partei eigentlich mehr, als es ihr irgendwie schadet, beziehungsweise bringt nicht den gewünschten Effekt. Wie sollte man aus Ihrer Sicht mit der AfD umgehen?
Ja, also solange sie nicht in irgendeiner verantwortlichen Position ist, muss man sie aus meiner Sicht einfach auch also Unsachliches mit Sachlichem begegnen, Falsches mit Wahrem konfrontieren, aber nicht einbinden in Entscheidungen. Auf gar keinen Fall Zusammenarbeit mit Antidemokraten. Wenn sie aber nicht verhinderbar sind, dann gilt für mich auch keine Regierung mit denen gemeinsam. Aber wenn Sie eine Regierung bilden, weil es keine andere Form gibt, dass eine Regierung gebildet werden kann, das kann dann ja nur irgendeine Minderheitsregierung der AfD sein, die aber nicht getragen wird von anderen. Also im Prinzip wüsste ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Jedenfalls würde für mich dann gelten, dass man genau das tut, was die AfD ja jetzt gerade bei allen demokratischen Strukturen tut. Und zwar alle sinnvollen Vorschläge, egal was kommt, einfach blockieren. Und dann soll mal die AfD mit den Mitteln einer Opposition bekämpft, etwas auf die Beine stellen. Ich glaube, die werden das nicht können, schlicht und ergreifend. Und ja, einige wenige Strukturen der AfD, die ja jetzt schon wirken, zum Beispiel der Landrat aus dem Landkreis Sonneberg, sieht das ja jetzt. Also er hat versprochen, die Kita-Gebühren aufzuheben. Faktisch gesehen hat er genau das Gegenteil gemacht, hat sie sogar angehoben, weil er einfach die Probleme gar nicht anders lösen kann, weil die Versprechungen dann in Realität abgewälzt werden müssen. Und dann sieht man, dass die eben keine Lösungskonzepte haben, gar keine Überlegungen haben, wie die das realisieren können. Und nochmals im Vergleich zu den Zeiten der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts haben wir eben den Vorteil des schnellen Informationsflusses. Und klar werden dann jetzt Leute sagen, und die haben ja auch nicht ganz Unrecht, wir sehen aber auch in den USA, wir sehen in einzelnen Ländern, wie dann auch die Pressefreiheit, wie dann auch die Gerichtsbarkeit, siehe Ungarn, siehe Polen, dann auch versucht wird, massiv eingeschränkt zu werden. Ja, das ist ein Risiko. Ich glaube aber, dass unsere Demokratie, aber insgesamt auch der Mensch mittlerweile so gepolt ist, da könnte auch Krösus vom Himmel kommen. Wir haben eine Empörungskultur und wir haben eine schnelle Informationsweitergabe. Das heißt also, die werden einfach zerrissen werden, noch viel stärker als ein Friedrich Merz, der ja dem Grundsatz nach Lösungen versucht zu erarbeiten und diese trotzdem nicht ganz umsetzen kann. Und jetzt stellen Sie sich eine AfD vor, die null Lösungen erarbeiten kann. Und dann soll die Bevölkerung, die auf Instagram, TikTok und so weiter unterwegs ist, das auch noch gutheißen? Die werden die allerersten, die umfallen werden, werden die Trolle sein, die hochgejubelt haben, die sagen werden, ja, wir haben so viel Hoffnung gehabt, die haben ja nichts besser gemacht.
Okay. Neue Version, die Sie da bringen, Herr Dogan. Also das lässt Raum für Hoffnung, um es mal so auszudrücken.
Wir müssen nur daran arbeiten, und daran
Ja.
arbeite ich ja tagtäglich, dass unsere Social-Media-Kanäle gut sind. Das wünschte ich mir mal ein bisschen mehr von unseren demokratischen Politikerinnen und Politikern, dass sie nicht unterschätzen, dass damit eine erklägliche Zahl von Menschen erreicht werden kann. Wenn ich mir überlege, dass in Sachsen-Anhalt der AfD-Spitzenkandidat 650.000 Follower auf TikTok hat und der CDU-Ministerpräsident 1.500, dann kann er nicht einfach sagen, ich erreiche die Menschen im Bierzelt. Das stimmt, da erreicht er gewisse Bevölkerungsmilieus, aber die gesamte junge Generation, und wir wollen ja die Demokratie zukunftsfest machen, und die Jugend von heute ist die erwachsenen Größen von morgen. Da müssen wir noch mehr daran arbeiten, dass wir auch da Firmen sind.
Gerade dieses Social Media Konzept, warum wird das verschlafen? Es ist ja schon lange bekannt, dass die AfD sehr gut aufgestellt ist, dass andere Parteien eigentlich immer dem, ne, es ist ja mittlerweile auch mehr als nur ein Trend, einfach nur hinterherlaufen und es nicht schaffen, auf Social Media Content rüberzubringen, der informativ ist und informiert. Wenn ich mir das angucke bei anderen Parteien, dann finde ich es eher langweilig, was dort gepostet wird. Es gibt immer mal Ausnahmen, aber grundsätzlich denke ich so, okay, es haut mich nicht um. Ich will nicht sagen, dass die AfD informativ ist, aber sie sind zumindest unterhaltsam.
Ja, und das ist das Problem. Also wir versuchen durch Social Media immer noch sehr viel politische Inhalte zu vermitteln. Die Menschen wollen aber nicht jetzt erklärt bekommen, wie das Rentensystem funktioniert oder wie die Steuererklärung aufgebaut ist, sondern sie wollen beispielsweise, haben wir das hier so gemacht im Kreishaus mal, einen tanzenden Landrat wie Hugh Grant in dem Film, dass ich hier durchs Kreishaus getanzt bin. Das waren so die Videos mit den meisten Klickzahlen. Das mache ich nicht deshalb, weil ich das genial finde, der tanzende Landrat zu sein, sondern wir machen das deshalb, dass wir zeigen, auch die Verwaltung kann mal anders funktionieren, um das Interesse zu wecken und um den Algorithmus auch anzuschmeißen von diesen ganzen Konzernen, um mit anderen Inhalten wiederum durchzudringen. Und das wird viel zu selten gebraucht. Also wir sind zu kompliziert, wir sind zu sachlich, wir müssen da auch vereinfachen, mit Botschaften arbeiten. Wir müssen nicht irgendwie uns, glaube ich, lächerlich machen, das wäre falsch, aber wir müssen mit einfachen, mit Lebensgeschichten, mit Stories, mit Gefühlen arbeiten, statt mit dem Kopf. Ja, also auch eher mit Bauch und Herz mehr arbeiten, und dann kommen wir bei den Menschen an. Also wenn ich gestern habe ich zum Beispiel, hat unser lokaler AfD-Abgeordneter mich in einer Landtagsrede erwähnt und hat meinen Namen einfach falsch benutzt, der mich aber seit 3 Jahren kennt, mein Gegenkandidat war, meinen Namen eigentlich gut kennen muss, und der hat das sogar im Titel seines Videos, was tausendfach geteilt worden ist auf TikTok, hat er statt Dogan Duran geschrieben. Und das war für mich der Anlass, wo ich ein kurzes Video, das hat mich 1 Minute gekostet, meiner Lebenszeit geschrieben habe und gedreht habe und eigentlich nur gesagt habe, so im Prinzip, wie bekloppt seid ihr, dass ihr noch nicht mal einen Namen richtig schreiben könnt oder so. Das hat ja überhaupt gar keine richtig wesentlichen Inhalte, aber das führt wiederum zu Emotionalität, Gefühlen, und das hat sehr, sehr viel Reichweite, meine Reaktion darauf gehabt. Die Menschen brauchen halt mehr Gefühle, weniger nur rein sachliche Informationen.
Ich habe gerade gedacht, eigentlich müssen Sie Politiker trainieren.
Ja, das stimmt.
Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, wir haben schon auf kommunaler Ebene durchaus gute Politikerinnen und Politiker, ehrlicherweise. Ich will nicht verhehlen, dass ich manchmal in dem Punkt, welche Politikcharaktere erreichen obere Ebenen, auch manchmal selbst desillusioniert bin, weil tatsächlich wünschte ich mir auch ein bisschen mehr Politiker mit Ecken und Kanten, nicht diese wachsweich gewaschenen Politiker mit den Standardaussagen, sondern auch mal Leute, die für etwas Haltung haben, auch mal eine falsche Haltung vielleicht haben, aber mit denen man ein bisschen arbeiten kann. Und teilweise wünschte ich mir auch, dass gewisse Formate von Menschen weiter nach oben kommen. Und die Parteien, die großen Parteien, die alten großen Parteien, aber auch die neuen jungen Parteien, die haben es sich zu eigen gemacht, dass in diesem Mandatsträgerapparat nach oben hin durchaus so ein Aussiebungseffekt ist, dass man dann doch stromlinienförmig am Ende ist, wenn man da oben landet. Und das wiederum ist ein Teufelskreisargument und das verfängt nicht mehr bei der Bevölkerung.
Aber dann scheinen Sie ja eine eigene Erfolgsstrategie zu haben, weil Sie scheinen ja anders zu sein, Haltung zu zeigen und haben es trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, ich weiß es nicht, auf diese Position geschafft. Also was ist Ihr Erfolgsrezept, wenn Sie an Ihre Kollegen denken oder die Botschaft auch?
Ich glaube, dass die Menschen, zumindest das kann ich für meinen Mühlenkreis, den Kreis Minden-Lübbecke behaupten, mit Authentizität sehr gut arbeiten können, mit Nahbarkeit, mit Erreichbarkeit. Das ist natürlich aber ehrlicherweise in der Funktion bei 315.000 Einwohnern einfacher zu realisieren, als wenn man Landes- oder Bundespolitik macht. So ehrlich muss man auch sein. Und das Geschäft, glaube ich, auf Landes- und Bundesebene ist teilweise auch sehr undankbar, weil wir eben so eine Informationsgesellschaft sind, die Empörungskultur ganz oben ansiedelt und man bei jedem kleinen Fehler dann auch ein dickes Fell haben muss. Trotzdem glaube ich, dass diese Art und Weise des Menschen, der auch mal Paroli bietet und eben nicht alles so akzeptiert als Politiker und auch mal sagt, nee, das finde ich jetzt schwachsinnig, was da gesagt wird, auch mal den Begriff schwachsinnig zu benutzen, was auch immer, dass das auch in der Presse zerrissen wird, da bekomme ich viel positives Feedback von den Bürgerinnen und Bürgern hier. Die sagen, nee, damit können wir gut arbeiten, das ist unser Landrat, also da ist sehr viel Identifikationspotenzial, sehr viel, die sehen also, wie menschlich ich auch bin, wie emotional ich auch manchmal werden kann und eben nicht so einfach die Standardpolitiker-Antwort gebe. Und das trägt mich hier, glaube ich. Und davon wünsche ich mir einfach auch auf anderen Ebenen mehr. Und wenn man sich beispielsweise NRW-Landeskabinett anschaut, und ich, wie gesagt, für mich ist Parteipolitik da irrelevant, wenn ich mir Herbert Reul anschaue, unseren Innenminister, der ist auch vom Schlag, so wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, das ist, würde ich mal behaupten, der beliebteste Innenminister in Deutschland, so von den Landesregierungen, weil er einfach genau das auch mitbringt. Auch mal einen raushaut, auch mal die ehrliche Meinung sagt, auch bei den Menschen auch mal, keine Ahnung, zur Reinigungskraft gehen kann und mit der da ein Bierchen trinken kann und der da auch so nahbar ist. Und das fehlt ein Stück weit, insbesondere bei der jüngeren Generation von Politikerinnen und Politikern.
Ja, gebe ich Ihnen recht. Es klingt so einfach, wenn Sie das sagen.
Man muss nur machen, sage ich immer.
Ja, das denke ich dann auch. Und dann denke ich immer, hätte man machen können. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, wirklich, Sie machen es, Sie setzen es um. Und kommen damit auf jeden Fall gut an.
Ganz herzlichen Dank. Ich gebe mir auf jeden Fall jeden Tag sehr viel Mühe. Und wenn ich dann jeden Tag von meinen 100 Entscheidungen 90 richtig oder 50 oder 60 richtig habe, ist gut. Ein paar Fehler sind immer dabei.
Habe noch mal ganz kurz eine Frage zum Ehrenamt. Wir haben in anderen Podcast-Gesprächen haben wir Ehrenamt und Demokratie immer in Verbindung gebracht. Ist es so, dass das Ehrenamt die Demokratie stützt, stärkt, und hätten wir ein Problem, wenn das Ehrenamt sich zurückzieht? Haben wir dann ein Demokratieproblem? Wie sehen Sie das?
Absolut, das kann ich nur unterstreichen. Ich bin auch über das Ehrenamt und zwar die offene Kinder- und Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit dann auch in die politische Arbeit gekommen. Also gar nicht erst über die Politik in die Politik, sondern über Zeltlager, Jugendfreizeiten und all das, was dazugehört. Und ich bin ein fester Befürworter dessen, dass ehrenamtliches Engagement erstens den eigenen Horizont erweitert, aber dadurch, dass man altruistisch etwas für die Gesellschaft tut und dann von der Gesellschaft ganz viel zurückbekommt gleichzeitig, dass das einen in der Demokratie stärkt und fundiert. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die ehrenamtlichen Strukturen vor Ort gestärkt bleiben, unterstützt werden. Und da gibt es halt ganz viel Standardprobleme bei Übergängen von Vereinsvorständen, Wissenstransferlücken, dann ganz viel Jugend, was nicht mehr so im Ehrenamt ist, Ausweitung der Schulzeiten, die zu einer Reduktion von Vereinsarbeit führen. Da gibt es ganz viele Implikationen. Und ich finde, da müssen wir als Demokratie ganz stark drauf schauen, dass unser Ehrenamt nicht erodiert, weil das würde unser demokratisches System auch erodieren lassen.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar, wenn Sie heute einer jungen Person erklären müssten, warum sich Demokratie lohnt, was würden Sie dieser Person sagen?
Demokratie lohnt sich deshalb, weil man in einer Demokratie die Möglichkeit hat, einem Bekloppten frei die Meinung zu sagen, dass der bekloppt ist, ohne die Konsequenz selbst dann an physischer Gewalt zu versprühen. Das lohnt sich deshalb, weil wir gemeinsam in Vielfalt leben können und die unterschiedlichen Hintergründe akzeptiert werden, weil wir sind einfach nicht alle gleich, können diese Unterschiedlichkeit aber in der Demokratie am besten unter einen Hut bekommen. Und meistens ergänzt man sich viel besser, als dass man das eine gegen das andere ausspielt. In der Demokratie ist das die einzige Gesellschaftsform, in der man so gut auch frei glauben, frei lieben, frei sein kann und wo jedem, auch der, der gerade nicht in der Mehrheit ist, den Schutz genießt von der, durch die Mehrheit, dass man auch so sein kann in der Minderheit, wie man will. Und ich will keine Gesellschaft, in der nur eine Mehrheit über autokratische Entscheidungen über jeden anderen bestimmt. Das kann nämlich nicht gut gehen und ist noch nie gut gegangen. Und deshalb sage ich mal, müssen die Jugendlichen für die Demokratie kämpfen. Ich sage immer, wenn ich Schulen besuche, und ich besuche ganz viele Schulen, ich habe ausgesorgt, sage ich immer. Ich muss nichts mehr tun. Ist mir alles egal. Im Prinzip kann ich mich zurücklehnen und mein Leben genießen. Ihr müsst euch darum kümmern, dass die Demokratie aufrechterhalten bleibt. Und ihr müsst euch politisch engagieren in den demokratischen Parteien, denn es geht um eure Zukunft. Ich kann euch nur ermöglichen, den Weg, wie ihr euch engagiert. Aber ihr seid die richtig wichtige Lobby und ihr müsst euch da auch kenntlich machen und eure Forderungen für die Zukunft aufstellen.
Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, Herr Dogan. Ich denke, Sie haben eine Menge Impulse gesetzt und auch gezeigt, dass das Ganze einfach umsetzbar ist, wenn man es nur möchte, wenn man genau so tickt, wie Sie ticken und es das Glas wirklich als halb voll sieht und nicht halb leer. Und das hat mir wieder Hoffnung gegeben, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind, auch mit Menschen wie Ihnen, dass wir das so hinkriegen. Und dann mache ich mir heute ein bisschen weniger Sorgen um die Demokratie.
Ich bedanke mich.
Danke, Herr Dogan.